Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessie Wellmer.
Wir heißen Sie willkommen mit von der Partie Jens Riewer mit den Nachrichten und Andreas Keckel mit dem Sport.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Kanzler Scholz hat ja nicht immer, aber immer wieder eine Vorliebe für markante Ausdrücke. Da gab es schon den Wumms, gefolgt vom Doppelwumms und nicht zu vergessen die Bazooka in der Corona-Krise. Als nächstes will die Kanzlerpartei den Turbo kräftig anschmeißen, also aufs Gaspedal treten in Sachen Wirtschaftsförderung. Der Investitionsturbo hat es als Begriff in den Entwurf fürs Wahlprogramm geschafft, das die SPD am Dienstag vorstellen will. Mit hohem Tempo müssen alle Parteien ihre Ideen verkaufen. Und bei fast allen ist jetzt schon klar, die ausgebremste Wirtschaft wird als Wahlkampfthema wohl eine entscheidende Rolle spielen. Frank Jahn.
Unternehmer Andreas Nein möchte ausbauen. Doch den Anbau hier bremsen die Behörden mit Bürokratie und Bedenken. Die Brandenburger Firma installiert Heizungsanlagen. Der Kanzler war auch schon mal hier. Es ist sein Wahlkreis. Doch auf Rückmeldung wartet der Unternehmer noch immer. Die Politik, meint er, schaue nur auf die Großen wie Tesla.
Tesla ist immer so ein berühmtes Beispiel. Da werden 300 Hektar Wald abgeholzt. Die dürfen. Ja, und bei mir dauert 7 Jahre und es passiert nichts.
Bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, einen Investitionsturbo für die Wirtschaft, versprechen im Wahlprogramm nun die SPD und ihr Kanzlerkandidat. Die Sozialdemokraten wollen zum Beispiel Investitionen in Maschinen fördern mit einer Made in Germany-Prämie. Wie wird das bezahlt? Laut Parteichef Klingbeil im Bericht aus Berlin etwa mit mehr Schulden und Steuern für Superreiche.
Wir sagen sehr klar, Schuldenbremse reformieren, Deutschlandfonds auf den Weg bringen und wir sagen, wir gehen ran an die hohen Vermögen und die hohen Einkommen in diesem Land. Dieses Land muss wieder zusammenkommen. Wir brauchen weniger Polarisierung, mehr Miteinander und dafür müssen Menschen, die viel Geld haben und die viel Geld verdienen, auch ihren Beitrag leisten.
Wahlkampf mit der Wirtschaft macht auch Unionskanzlerkandidat Merz. Das Wahlprogramm sei eine wörtlich Agenda für die Fleißigen. Ein Versprechen darin: die Unternehmenssteuer senken auf maximal 25%. Finanziert auch durch Streichen beim Sozialstaat.
Wir werden dieses System Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen. Da werden sich zweistellige Milliardenbeträge einsparen lassen. Wir schalten um. Wir legen den Hebel um auf Wachstum und Beschäftigung. Und dann wird es in dieser Volkswirtschaft auch wieder aufwärts gehen.
Union und SPD reden viel über die Wirtschaft im Wahlkampf. Unternehmer Nein hofft, es gibt tatsächlich Reformen und mehr Rückenwind, nicht nur für die Großindustrie, sondern auch für den Mittelstand.
Sonntag, der erste Tag der Arbeitswoche. Das gilt in vielen arabischen Ländern, auch in Syrien. Ja, nun, eine Woche nach dem Sturz von Machthaber Assad, sehnen sich viele nach etwas Alltag und Normalität. Und so öffnen einige Lokale wieder und auch die Schüler kehren zurück in ihre Klassenzimmer. Sie richten den Blick nach vorne. Doch zurückzuschauen ist für Syrien ebenso wichtig. Das Aufarbeiten der Gräuel des Assad-Regimes fängt wohl gerade erst an. Ramin Sina.
Ein Foto des Sohnes, ein Ausweis des Ehemanns, alle verschollen. Angehörige suchen weiter ihre Liebsten, hoffen auf jede kleine Spur. Erst sagte man mir, sie seien im Sednaya-Gefängnis gewesen, dann im Ahmar-Gefängnis. Seit 5 Tagen irre ich durch Damaskus. Egal, wo man uns sagt, zu suchen. Nichts. Wir wissen gar nichts. Ihre Suche heute im Mujtahid-Krankenhaus in Damaskus. 35 Leichen aus dem berüchtigten Sednaya-Gefängnis wurden hierher gebracht. Sie zu identifizieren, fast unmöglich. Viele wurden in Assads Gefängnissen gefoltert. Hunderte Tausende Menschen sind über die Jahre spurlos verschwunden. Das betrifft fast jeden Syrer aus allen Bereichen der Gesellschaft. Es ist ein nationales Trauma. Heber Sayadin erzählt uns, sie versuche in diesen Tagen vor allem Beweise zu sammeln von Gräueltaten des gestürzten Assad. Hier im Hauptstadtviertel Tadamun sollen regierungsnahe Milizen Massaker verübt haben. Kinder spielen in diesen Tagen da, wo 2013 wohl viele Menschen hingerichtet wurden. Als wir dort ankamen, fanden wir menschliche Überreste, verteilt über ein viel größeres Gebiet, als wir es vermutet hatten. Es ist ein riesiger Tatort. Akkurat hätten Assads Verbündete genau Buch gehalten über Häftlinge und Todesopfer. Doch die individuelle Suche der Angehörigen gefährdet auch eine schnelle Aufarbeitung. Pures Chaos auf den Gängen der Gefängnisse, entscheidende Beweismittel sind in der vergangenen Woche verloren gegangen. Sie werden dennoch weitersuchen, Fragen stellen, eine Antwort bekommen, was mit ihren Liebsten geschah, werden viele aber wohl nie.
Tja, jetzt erstmal weitere Themen dieses Sonntags im Nachrichtenüberblick mit dir, Jens.
Nach dem Umsturz in Syrien will Israel die Golanhöhen stärker besiedeln. Bisher sind es rund 50.000 Einwohner, davon mehr als die Hälfte jüdische Israelis. Die Regierung Netanjahu will die Zahl verdoppeln. Saudi-Arabien verurteilte die Entscheidung und sprach von einer Verletzung des Völkerrechts. Die strategisch wichtigen Golanhöhen sind syrisches Staatsgebiet. Israel besetzt sie seit dem Sechstagekrieg 1967. Bei der Deutschen Bahn ist in der Nacht der aktuelle Jahresfahrplan in Kraft getreten. Neu sind Direktverbindungen zwischen Berlin und Paris sowie zwischen München und Amsterdam. Zum Fahrplanwechsel erhöht die Bahn wie üblich die Preise. Die Flex-Tickets, bei denen man sich nicht auf einen bestimmten Zug festlegen muss, werden um knapp 6% teurer. Zugleich verschlechtert die Bahn die Storno-Bedingungen. Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 220 km pro Stunde sind über den Indischen Ozean hinweggezogen und haben auf der französischen Inselgruppe Mayotte große Schäden angerichtet. Mayotte liegt im Indischen Ozean zwischen Madagaskar und der Küste von Mosambik. Bei dem heftigen Sturm könnten nach Einschätzung des Präfekten mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen sein, vielleicht sogar mehr. Auf der Inselgruppe leben mehr als 100.000 Flüchtlinge ohne offizielle Papiere.
Tja, und flott geht es bei uns weiter mit dem Sport an diesem Adventssonntag. Und Andreas, da gab es ja heute das Spitzenspiel der Bundesliga in Leipzig.
Genau richtig. Leipzig gegen Frankfurt hieß dieser Sonntagsgipfel übrigens, wie gerade erst in der letzten Pokalrunde. Und auch diesmal hieß der Sieger RB Leipzig, auch wenn es heute knapper zuging. 2:1 gewann das Team von Marco Rose, das damit den dritten Ligasieg in Folge gelandet hat. Und am kommenden Freitag, im Fall eines Sieges gegen die Bayern, bis auf Schlagdistanz dran wäre am Rekordmeister und Tabellenführer.
Diese drei Punkte tun richtig gut. Leipzigs Siegtorschütze Openda im Freudentaumel. Frankfurts Robin Koch nach Schlusspfiff dagegen bedient.
Wir haben alles reingehauen. Ich glaube, es war ein Spiel auf Augenhöhe heute. Es ging in beide Richtungen mit extrem viel Intensität, Tempo. Und ich glaube, am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.
Leipzig mit forschem Start. Openda auf Rundreise findet keine Lücke, aber den Kollegen Schlager. Der findet Baumgartner, trabstark und da ist Šeško. Leipzig führt's und wie im Pokal heißt der Torschütze zum 1:0 Šeško. Die Eintracht verteidigt schlampig, Šeško mit Saisontor Nummer 5. Die Eintracht braucht eine Weile, um ins Spiel zu kommen, schlägt kurz vor der Halbzeit aber zu Nathaniel Brown. Ausgleich. Stark vorbereitet von Usun und präziser kann man den nicht versenken. Das Spiel entscheidet dann ein Standard. Zweite Hälfte, Ecke Seiwald. Baumgartner verlängert und für Openda fühlt sich kein Frankfurter zuständig. Nach 7 Wochen ohne Ligator schlägt der Belgier wieder zu. Frankfurt riskiert danach alles, aber Marmoush scheitert kurz vor Schluss an Van der Voort.
Am Ende der Saison schaut ein richtungsweisendes Spiel und wir haben die 3 Punkte gezogen, sind Frankfurt wieder näher gekommen, was brutal wichtig ist.
Und das Ganze dank Luis Openda.
Vergangene Saison noch im Champions-League-Finale, jetzt nach dem 14. Spieltag 8. der Fußball-Bundesliga. Was bitte ist mit Borussia Dortmund los, fragen sich viele, nicht erst seit dem 1:1 heute gegen Hoffenheim. Okay, das hartnäckige Verletzungspech fällt natürlich auf und ins Gewicht. Aber fürs Ergebnis diesmal zum Beispiel kann das nicht wirklich die Erklärung sein. Wenn man bis in die Nachspielzeit vor über 80.000 eigenen Fans führt, es dann aber doch wieder nicht zum 7. Saisonsieg reicht.
Selbst das überraschende Blitz-Comeback von Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck konnte die Laune bei der Borussia nicht retten, nach einem überflüssigen Punktverlust gegen Hoffenheim. Nationalspieler Schlotterbeck war in der ersten Hälfte am nächsten dran an einer Dortmunder Führung. Nur Zentimeter fehlten bei seinem Abschluss. Die Elf von Nuri Sahin war spielbestimmend, aber selten wirklich zwingend. Das änderte sich direkt nach dem Wiederanpfiff. Gittens Flanke landete auf Umwegen bei Giovanni Reyna, dessen Brachschuss unhaltbar. Das Ganze allerdings unter unfreiwilliger Mithilfe von Hoffenheims Nzoki, sein Abwehrversuch direkt zum Gegner. Danach drückte Dortmund zumindest kurzzeitig der eingewechselte Adeyemi beim Comeback nach längerer Verletzungspause beinahe mit dem 2:0. Karim Adeyemi, ein belebender Faktor in Dortmunds Offensivspiel, doch auch sein nächster Versuch brachte kein zählbares Resultat. Danach aber gab die Borussia die Spielkontrolle aus der Hand. In der 62. Minute beinahe schon der Ausgleich. Adam Loscheks Kopfball, allerdings bis in die Schlussphase die einzig zwingende Aktion der Gäste. Als dann alle schon mit einem Dortmunder Heimsieg rechneten, kam es doch noch anders. Jakob Brünlarsen mit dem 1:1 Ausgleich in der Nachspielzeit. Ausgerechnet ein früherer Dortmunder. Ein Punktverlust, der der sonst so heimstarken Borussia richtig wehtut, den sie sich aber auch selber zuschreiben muss.
Ich finde, dass wir extrem unsauber waren, extrem viele Bälle verloren haben. Also für mich sind wir nicht ans Limit gegangen.
Die Champions-League-Plätze geraten für das Team von Nico Schlotterbeck damit weiter und weiter außer Reichweite.
Der VfB Stuttgart hält weiter Klarkurs auf Europa. Das 3:1 heute über Heidenheim, es war der vierte Pflichtspielsieg in Folge für das Team von Sebastian Hoeneß. Letzte Saison noch der Angstgegner des VfB, verloren die Heidenheimer diesmal ziemlich verdient, dieses Schwabenderby. Auch weil vor allem ein Stuttgarter zu ganz großer Form aufgelaufen ist heute Nachmittag.
Nick Woldemade, der Mann des Nachmittags, ein Tor vorbereitet, eines selbst gemacht.
Nick war für mich der beste Spieler heute auf dem Platz, hat Aktien in jedem Tor.
Die 20. Minute in Heidenheim. Die schlagsigen 198 cm kurz gedreht, das Auge für den Mitspieler, anschließend der Jubel über die Führung. Vergangene Woche traf er selbst zweimal. Heute half er Maxi Mittelstädt zu treffen.
Ja, verrückt. Ich glaube, ein sehr intensives Spiel wieder mal. Wir wussten, dass ein hartes Spiel auf uns zukommt, ein zweikampfbetontes Spiel. Haben wir gut gelöst. Ich glaube, wir waren gut vorbereitet, haben uns gute Chancen erarbeitet und dann gehen wir auch verdient vom Platz.
Der Heidenheimer Ausgleich, ein schönes Ding. Der junge Paul Wanner aus 23 Metern, tolles Tor. Alexander Nübel noch dran, mehr aber auch nicht. Kurz vor der Pause mal wieder Nick Woldemade. Raus auf Joscha Wagnermann, der rüber auf Enzo Bejo und der rein ins Tor, der VfB wieder vorne. Die 85. Minute, jetzt wollte auch er sein Tor machen. Foul-Elfmeter Stuttgart. Der coole Nick. Mitten rein, die richtige Wahl, das 3:1, drittes Tor im zweiten Spiel.
Ja, super. Ich glaube, Tore sind immer schön. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch wieder treffen konnte. Ich habe jetzt ein bisschen länger auch mal auf den Elfmeter gewartet, da das schon geplant war, dass ich ihn schießen darf. Von daher bin ich sehr froh, dass jetzt mal einer kam und dass ich ihn dann natürlich auch reinschießen konnte.
Freude und Jubel beim VfB Stuttgart, auch dank Nick Woldemade.
Ja, wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern auf 1, gefolgt von Leverkusen. Frankfurt auf Rang 3 gerutscht, punktgleich mit den direkt folgenden Leipzigern. Stuttgart auf 6, Dortmund jetzt 8. Wolfsburg führt die zweite Hälfte an der Tabelle. Hoffenheim auf Rang 14, direkt dahinter St. Pauli. In der Abstiegszone auch alles beim Alten, nämlich Heidenheim vor Kiel und Bochum. Exakt 1429 Tage dauerte die Durchstrecke der deutschen Biathlonfrauen. Aber dann, heute Nachmittag, war es dann endlich wieder soweit und Franziska Preuß und Co. landeten endlich wieder einen Staffelsieg im Weltcup.
Im Ziel schrie sie alles raus. Biathletin Franziska Preuß beim ersten Weltcupsieg einer deutschen Frauenstaffel seit fast 4 Jahren. Bei anhaltendem Schneefall in Hochfilzen legte Startläuferin Vanessa Vogt den Grundstein in der Spur. Nervenstärke bewies danach Julia Tannheimer am Schießstand. Die 19-jährige Juniorenweltmeisterin brachte die deutschen Frauen erstmals in Führung. Selina Grotian lieferte sich ein enges Duell mit Frankreich und übergab als zweite Aufschlussläuferin Preuß. Die Gesamtweltcup-Führende ist in der Form ihres Lebens und brillierte beim letzten Schießen. Auf der Schlussrunde konnte sich die 30-Jährige feiern lassen. Die deutschen Biathletinnen gewinnen die letzte Staffel vor Weihnachten vor Frankreich und Schweden.
Skispringer Pius Paschke jubelt auch in Titisee-Neustadt. Beim 8. Einzelweltcup-Springen der Saison gelingt Paschke sein 5. Sieg. Mit Sprüngen auf 141,5 und 142 Meter lässt der 34-Jährige die Konkurrenz hinter sich. Wird von 8.000 Zuschauern begeistert gefeiert.
Die Stimmung war der Wahnsinn und dann ist 3 Meter oben steht zum Dürfen, ist nur mehr Wahnsinn.
Hinter Paschke der Österreicher Heiböck und der Norweger Sondal.
Auch wenn die katholische und die evangelische Kirche immer noch einiges trennt, der Glaube verbindet sie und nicht nur das, auch einige Probleme teilen die großen Kirchen hierzulande. Zigtausende ihrer Gebäude müssen sie in den kommenden Jahrzehnten wohl aufgeben. Denn so voll wie bald wieder zu Weihnachten sind die Gotteshäuser das Jahr über nicht und die meisten Gemeinden schrumpfen rapide. Deshalb müssen sich manche ihre Kirchen jetzt teilen, über Konfessionsgrenzen hinweg. Nicola von Hollander.
Die katholische Gemeinde von Liebfrauen in Lübeck feiert Gottesdienst in einer evangelischen Kirche. Glocke, Schelle, Gong sind hier neu und nur für die katholische Liturgie. Zwei Kirchengemeinden unter demselben Dach. Protestanten und Katholiken feiern nacheinander Gottesdienst. Die Katholiken aus Respekt ohne Weihrauch. Was macht der Umzug mit den gläubigen Katholiken?
Wenn ich mir es überlege, glaube ich schon, dass manche dieses Abschiedsgefühl immer noch in sich bringen. So schnell geht das ja nicht. Man war vertraut mit der Liebfrauenkirche. Und dann glaube ich, dass einige auch neugierig sind, wie das hier jetzt geht. Für mich ist überwiegt im Moment so dieses Aufbrechen, etwas Neues.
In den vergangenen 3 Jahren hat die katholische Kirche in Schleswig-Holstein mehr als 10.000 Mitglieder verloren. Das heißt weniger Kirchensteuer. Der Unterhalt vieler Gebäude nicht mehr finanzierbar. Dieser Weg für Sie ein Aufbruch.
Die Gemeinde wäre wahrscheinlich auseinandergefallen. Das ist mir wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenbleiben können.
Ich kann damit prima leben, dass wir hier jetzt zu unseren evangelischen Brüdern und Schwestern gehen.
Seit dem ersten Advent teilen Katholiken und Protestanten in St. Christophorus die Unterhaltskosten. Wie viel sie sparen können, wissen sie noch nicht genau. Beim katholischen Adventscafé geht es auch darum, vor allem aber um die Zusammenarbeit in organisatorischen Fragen. Mit dabei Sabine Trilke aus der evangelischen Gemeinde.
Grundsatz ist, die Kosten, die in jeder Gemeinde anfallen, für Personal oder Veranstaltungen, die trägt jede Gemeinde selbst. Aber es gibt natürlich auch gemeinsame Dinge. Und wenn es nur das Toilettenpapier ist, das teilen wir ja nicht in evangelisch und katholisch.
2 Jahre wollen sie das jetzt ausprobieren und Katholiken und Protestanten hoffen, vielleicht wird daraus eine besondere Form der Ökumene.
Wer heute den Blick nach oben richten wollte, der blieb oft ziemlich schnell an einer dicken Wolke hängen. Ist denn zum Wochenstart zumindest Blickkontakt zum Himmel drin, Claudia?
Ja, Jessie, aber das am ehesten im äußersten Süden Deutschlands. Aber egal, wo wir hingucken, und zwar nach oben, es wird überall recht warm sein. Und es ist in der vergangenen Nacht schon so gewesen, dass die Temperaturen deutlich nach oben gingen. Sie sehen hier Düsseldorf. Gestern um 17 Uhr sind wir so bei etwas weniger als 4 Grad gestartet. Dann ging es eigentlich nur bergauf. Es lockerte mal auf, die schützende Wolkendecke war weg, Temperaturen direkt runter auf 2,2 Grad. Aber dann selbst in der Nacht und heute früh weiter steigende Temperaturen auf 8,6 Grad. Heute im Laufe des Tages, jetzt sind es 8,8 Grad. Und die Temperaturen steigen weiter, auch in der Nacht noch und morgen. Und am Trend sieht man, es geht so ein bisschen bergauf, bergab. Aber bis am kommenden Mittwoch wird es auf jeden Fall ziemlich warm bleiben mit Temperaturen von zum Teil 13, 14 Grad. Dann Rückgang, zumindest vorübergehend, in Richtung Weihnachtsfeiertage scheinen die Werte wieder anzusteigen. Jetzt in der Nacht haben wir es zum einen mit starkem und stürmischem Wind direkt an der Ostsee zu tun. Ein Regenband zieht weiter nach Südosten von Nordwesten, folgen dann noch dichte Wolkenfelder. Die bringen aber meist nur so ein bisschen Nieselregen, also viel kommt da nicht mehr runter. Morgen genau das Gleiche. Im Süden lockert es ganz gut auf, im Süden Bayerns und Baden-Württembergs. Und zwischendrin kann es halt immer mal wieder so ein bisschen tröpfeln. Den Wind werden wir merken, vor allem im Norden kann es zum Teil stürmische Böen geben und auf den Bergen bzw. direkt an der Küste auch noch kräftigere Windböen. Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad morgen früh. Im Laufe des Nachmittags kaum Anstieg der Werte. Da liegen sie dann meist bei 8 bis 12 Grad im Nordwesten. Und die nächsten Tage bringen im Süden nach Nebelauflösung Sonne. Sonst dichte Wolkenfelder, aber es geht rauf bis auf 14 Grad.
Wow, also nicht wirklich himmlisch, aber mild.
Ja.
Vielen lieben Dank, Claudia. Dankeschön. Ja, wir machen Schluss für diese Woche, aber nicht mit gutem Programm für heute.
Hier im Ersten folgt jetzt im Anschluss Titel, Thesen, Temperamente. Heute übrigens zum allerletzten Mal mit dem ganz, ganz wunderbaren Max Mohr.
Ja, und in seiner letzten Sendung spricht Popstar Robbie Williams über die ungewöhnliche Verfilmung seines Lebens.
So, und von morgen an begrüßt sie dann hier Ingo Zamperoni. Wir sagen tschüss.
Tschüss. Ciao.